Was ist der innerste Kern des buddhistischen Weges? Das zentrale Anliegen der buddhistischen Geistesschulung ist das Erwachen. Damit ist ein waches, frisches und natürlicherweise liebevolles Gewahrsein gemeint, das die wahre Natur des Seins als einen sich ständig wandelnden Prozess des Erlebens erkennt, bedingt entstehend durch das Wirken unzähliger Kräfte, in seiner Essenz nicht fassbar und ohne persönlichen unwandelbaren Wesenskern. Im Erkennen dieses So-Seins lösen sich geistige Fixierungen und Verstrickungen, und Befreiung vollzieht sich auf emotionaler wie kognitiver Ebene. In diesem offenen Gewahrsein aufzugehen, ist der innerste Kern buddhistischer Praxis. So, könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Das ist zitiert aus Buddhismus heute, der vierten, Nummer 4, 2013, ein Artikel von Lama Tilman Lündrup zu der Frage, können wir die buddhistischen Traditionen übernehmen, unverändert oder nicht? Ein Artikel, der sehr lesenswert ist, falls ihr da noch Zugang dazu habt. Wenn nicht, ich habe mir den kopiert und kann ihn euch schicken. Und das finde ich eine der schönsten Beschreibungen dessen, worum es eigentlich geht bei der Erleuchtung. Ohne großes Brimborium von Heiligkeit und weiß ich irgendwo hinkommen oder sonst was. Ja. Deswegen lese ich es nochmal vor. Der innerste Kern des buddhistischen Weges. Das zentrale Anliegen der buddhistischen Geistesschulung ist das Erwachen, Bodhi. Damit ist ein waches, frisches und natürlicherweise liebevolles Gewahrsein gemeint, das die wahre Natur des Seins als einen sich ständig wandelnden Prozess des Erlebens erkennt, bedingt entstehend durch das Wirken unzähliger Kräfte, in seiner Essenz nicht fassbar und ohne persönlichen unwandelbaren Wesenskern. Im Erkennen dieses So-Seins lösen sich geistige Fixierungen und Verstrickungen, und Befreiung vollzieht sich auf emotionaler sowie kognitiver Ebene. In diesem offenen Gewahrsein aufzugehen, ist der innerste Kern buddhistischer Praxis. Gibt es so etwas überhaupt? Ich habe ja einige Zen-Meister gesehen, erlebt. Nicht nur bei Session, wo das ja immer schön ist. Session ist ja immer gut, da kann man immer so tun, als hätte man alles auf der Platte. Ne? In diesem Rahmen hier. Sondern auch außerhalb, im Alltag. Oder natürlich auch in Japan solche Leute wie Oi Seiden Roshi oder Harada Roshi oder andere große Meister, die waren immer so weit entfernt irgendwie, wenn man da immer so dachte, naja, Oi Seiden Roshi, der hat's oder sowas. Das war ja nur eine Vermutung, ne, Bernd? Du kennst ihn besser. Aber bei anderen kann man das erleben. Aber wenn man, also erleben, wie sie sind, aber wenn man sich so gerade unter Schülerinnen, Schülern umhört, wie sie so über diese großen Meister reden, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist eine Idealisierung. So. Also auch bei den Alten, die in den Koansammlungen beschrieben werden. Ne? Wenn man sie aus der Nähe betrachtet, da hat jeder irgendwelche Macken, wo man denkt, also vielleicht auch aus Unwissenheit, aber erstmal denkt, naja, also wie kann das denn sein? Ja. Die erste, die mir das so verklickert hat, ungewollt natürlich, war meine erste Lehrerin, Prabhasha Dharmaroshi. Als ich sie erlebt habe, zusammen mit einigen ihrer Schülerinnen, privat außerhalb des Session, wo sie mit denen umgesprungen ist auf eine Art und Weise, wo ich wirklich dachte, na, also. Aber ich habe es in einem ganz anderen Kontext erlebt, der mich davon überzeugt, wo ich dann davon wirklich überzeugt war, ja doch, das geht. Das geht. In diesem offenen Gewahrsein aufgehen. Und zwar im Rahmen von Sterbebegleitung. Und bei einer Frau, Wolfgang kennt sie auch, Charlotte, die, na, wenn ich sagen würde, die ich 5 Jahre begleitet habe, ist das übertrieben oder nicht ganz richtig ausgedrückt. Das war dann eine Freundschaft. Aber ich habe es noch in einem anderen Fall auch erlebt. Keine Buddhistin oder kein Buddhist. Wenn jemand erfährt, dass er oder sie vielleicht noch ein halbes Jahr zu leben hat, die Diagnose jedenfalls so aussieht, ne? Dann durchläuft jede, denke ich, so einen Kreislauf von Verzweiflung, von Wut, Verhandeln, Alternativen ausprobieren, ob es nicht doch irgendwo was gibt, was mir hilft. Tiefe Depression und Traurigkeit. Und aufgeben, zu kämpfen. Und das ist dann wie so eine Spirale. Ich habe das selber nicht vielleicht mit der Intensität, aber kann ich jetzt nicht vergleichen, ja auch erlebt. Ich hatte ja auch mal Krebs. Und zwischen der Diagnose und der Operation, die mir so mit 50-50 irgendwie so beschrieben wurde, da habe ich das schon auch erlebt. Und das durchläuft man dann nicht nur einmal, nicht so, immer wieder von Wut, von Ärger, von Verzweiflung, Demütigung bis Aufgeben. Und dann geht es wieder nochmal die Runde und nochmal. Und manche Menschen erreichen es tatsächlich, dass irgendwann diese Spirale mal endet und sie wirklich aufgegeben haben. Es hat keinen Sinn mehr zu kämpfen. Das Sterben kommt und ist völlig in Ordnung. Und aufgeben heißt ja auch wirklich Abschied nehmen von allem, was man so lieb hat, von den Menschen, die man so gerne hat, von seiner Couch, auf der man so gerne nachmittags liegt, von der vertrauten Umgebung, in der man ist, von allem einfach, bis zu dieser Vorstellung, wenn ich jetzt nur rausgucke, euch sehe da und denke, ja, nee, das ist vielleicht das letzte Mal. Keine Ahnung, was danach kommt. Ne? Das ist richtiges Aufgeben. Und das Verblüffende, was ich erlebt habe, war, bei diesen beiden Menschen, bei Charlotte und einem anderen. Charlotte war eine Buddhistin auch, die bis zum Ende ganz klaren Kopf hatte und ganz pleatsch war. Eine unglaubliche Wachheit, eine unglaubliche Intensität in der Begegnung, wo du wirklich das Gefühl hast, wenn du da bist, dann ist sie vollständig, war sie vollständig für mich da. Ja. War aufgeweckt immer noch, neugierig, liebevoll, ganz sorgsam, interessiert. Obwohl eigentlich sie ja sagen könnte, das geht mich alles nicht mehr an, ne? Geht mich nichts mehr an, las jeden Tag die Zeitung, redete mit mir darüber. Da hatte ich wirklich diesen Eindruck, ja, so stelle ich mir einen Erleuchteten, einen Buddha vor, einen, der leidfrei ist. Eigentlich nämlich wirklich leidfrei. Nee, so, an nichts mehr haften. Die beiden haben mich davon überzeugt, das geht. Das ist nicht nur eine Fiktion. Das geht tatsächlich. Ja. Ob es immer nur in dem Kontext erreicht werden kann, von zwangsweise, würde ich mal sagen, aufgeben, loslassen, mal dahingestellt. Darum geht es ja auch bei dem, was ich gestern angefangen habe mit den 10 Fesseln und dem Persönlichkeitsglauben. Was er hier sagt, der Lama Lyndrup, ein waches, frisches und natürlicherweise liebevolles Gewahrsein, das die wahre Natur des Seins als einen sich ständig wandelnden Prozess des Erlebens erkennt. Das muss man sich mal klar machen. Die Natur des Seins ist ein ständig wandelnder Prozess des Erlebens. Und Erleben ist ein Ereignis. Da ist keine Person, die etwas erlebt, sondern es ist ein Ereignis. Nur ein Ereignis. Genauso wie die Matte, auf der ich hier sitze, nicht? Das ist eigentlich keine Matte, sondern hier mattet es gerade. Und da an diesem Holzen, was da passiert gerade, hängt ein Kesakun, oder wie man das so nennen könnte. Nicht? Nur Ereignisse. Kein Ding, kein Selbst, ständig sich verändernd, bedingt entstanden, in seiner Existenz nicht fassbar und ohne persönlichen unwandelbaren Wesenskern. Davon habe ich gestern schon geredet. Und die spannende Frage war ja, oder ist für mich ja immer noch, wie kann ich da hinkommen? Wie kann es geschehen, also das Ich, das es gar nicht gibt, wie kann es da hinkommen, dass es diese Illusion, vor allem diesen Umgang mit mir und mit euch und mit allen Dingen überwinden kann, alles mit einer Person, mit einem Selbst, ja? Identität, ja, ah, egal, Entität meine ich einfach, genau, Entität, zu versehen. Wie kann ich von diesem Umgang mit mir und euch und allem verändern oder loswerden? Und was mich zwingt, nahezu zwingt, wie besessen ich davon bin, das ist mein Karma, verursacht durch mein Karma. Und Karma ist alles das, eigentlich bin ich so, wie ich hier sitze, bin ich mein Karma. Nicht? Weil ich bin alles das, was in der Vergangenheit entstanden ist und nicht erledigt ist. Auch meine Hand, können wir sagen, ist ja nicht erledigt, nicht? Noch da, verändert sich noch dauernd, ja, mein Kopf, deiner auch. Also alles Unerledigte. Und was im Buddhismus eigentlich gar nicht explizit gelehrt wird, ist die Erkenntnis oder meine Erkenntnis, nicht meine, sondern natürlich auch vermittelt, dieses Karma ist nicht mehr zu verändern. Also diesen Ansatz, der im Buddhismus ganz viel, ganz häufig immer wieder formuliert wird, Karma auflösen, Karma nachbessern, Karma ausgleichen, schlechtes Karma durch gutes Karma neutralisieren, das ist alles Quatsch, das geht nicht. Ja. Es geht nicht, es ist vergangen, es passiert, vorbei und es wirkt. Ja. Das Einzige, was ich tun kann, ist kein neues, unerledigtes ansammeln. Ich wiederhole das von gestern gerne nochmal, damit das irgendwie mehr reingeht. Ja? Wenn man es nur einmal hört, ist es ja schwuppdiwupp vorbei. Oisaidan Roshi, der hat ja im Doksan ganz häufig oder fast immer, meine ich, erinnere ich mich jedenfalls, weiß nicht, du weißt es besser, du warst lange da, Hans, immer kleine Zettelchen gehabt, wo er was draufgeschrieben hat und hat ihm dann am Ende des Docks dann einem so ein Zettelchen mit irgendwas, was er, irgendwelchen Weisheiten, die er draufgeschrieben hat. Und eine weiß ich, das war, ich habe also selber welche und habe die von Raphael mir auch mal abgeschrieben, die er hatte. Er sagt, Karma kann und muss nicht, aber kann gar nicht verändert werden, sagt er. Karma kann nicht verändert werden. Und wir sehen dieses Karma, das, was in uns ja dauernd hochkommt, dauernd wirkt, an Gedanken, an Gefühlen, an Stimmungen und sonst was, was uns ja immer irgendwie erwischt ohne unser Zutun, kann nicht verändert werden. Und er sagt, das ist dieses bekannte Bild, nicht? Wir sehen Karma an wie eine Schlange, eine böse, giftige Schlange, die uns dauernd umtreibt und verfolgt und uns Angst macht. Und wenn wir genau hingucken, sagt er, ist es ein harmloses Seil. Nee. Aber es ist eine ganz massive, natürlich realistische Erfahrung von jedem von uns, gerade beim Sitzen, wenn wir beim Sitzen bemerken, was in unserem Kopf alles so rumgeht, ohne dass wir das wollen. Und wir sitzen ja gerade hier, weil wir das nicht wollen und loshaben wollen, die meisten jedenfalls. Das ist ja Realität. Wie kann das also gemeint sein? Erstens, dass es nicht zu verändern ist und zweitens, kann man da irgendwas machen? Und das Angebot von Rinzai ist das Modell, sage ich mal, dass ich mich davon überzeugen muss, daran glauben muss, in Wahrheit bin ich frei davon. In Wahrheit bin ich frei davon. In Wahrheit bin ich wahrer Mensch, wie er es nennt. Und dieses ganze Vergangene, was mich da dauernd versucht irgendwie und einholt, Harada nennt das den eingebildeten Menschen. Das ist meine fantasierte Vergangenheit, wer ich bin, was da alles unerledigt ist. In Wahrheit bin ich aber der wahre Mensch. Im Grunde bin ich frei. Und das finde ich das Spannende von Rinzai, der ja zu seinen Mönchen immer sagt, hört auf mit diesem ganzen Suchen, außerhalb Suchen, in Büchern und von Lehrern und mit Übungen und mit Ritualen oder sonst was. Das Einzige, was euch fehlt, ist der Glaube. Der Glaube, dass du schon Buddha bist, dass du der wahre Mensch bist. Also im Umkehrschluss, wenn mir mein Karma nicht einflüstern würde, dass ich nicht fliegen kann, könnte ich fliegen, wenn ich dann glauben würde. Gut, das ist vielleicht übertrieben, Aber das Prinzip ist klar. Dieses Unerledigte, das hat auch eine ganz greifbare Gestalt, nämlich das ist der Kontrolleur, der bei mir im Hinterkopf sitzt, der Kommentator. Das ist sozusagen der geistige Ausdruck dieses Karma, dieses Unerledigten, meines Vergangenen. Da sind meine ganzen Moralvorstellungen drin, da sind meine, das darfst du, da ist mein Schön, da ist hässlich. Angenehm, unangenehm, das formuliert der alles permanent. Kommentiert jede meine Gedanken, alle meine Handlungen, kommentiert er und flüstert mir das ein, was ich darf, was nicht darf, was ich kann, was ich nicht kann vor allem. Was geht, was nicht geht, ist er dauernd dabei. Den darf man nicht verwechseln mit dem, was wir Beobachter nennen oder Wahrnehmung nennen oder Gewahrsein nennen. Und ein ganz wesentlicher Aspekt einmal ist, wie gesagt, mich davon zu überzeugen, ich kann im Grunde jederzeit aus diesem Gefangensein in meinen Gefühlen, die von da kommen und in meinen Wünschen und meinen Ängsten, die von da kommen und meinen Bedürfnissen aussteigen und mir bewusst machen, im Grunde, ich bin nicht im Grunde, ich bin tatsächlich frei. Das ist eine Sache des Entschlusses. Und des Willens. Nämlich sich rauslösen von der Faszination an mir selbst. Nicht? Das ist ja faszinierend, was da so alles abgeht. Nicht? Merkt man ja gerade beim Sitzen, wie faszinierend das ist, mich mit mir selber zu beschäftigen, mit meiner Vergangenheit. Warum dies und jenes und das muss ich erledigen und das muss ich machen, das ist so faszinierend und zieht mich ja dauernd, deswegen zieht es mich ja unglaublich weg immer, ne? Aus der Gegenwart hier. Wenn ich in die Gegenwart komme und das wahrnehme, was da eigentlich passiert, das ist der wahre Mensch, der das wahrnimmt in der Gegenwart, ohne zu bewerten, ohne dieses Gut und Schlecht, der scheißt auf diesen Kommentator. Und Kontrolleur. Das ist ein Aspekt, sich dieses wirklich klar zu machen, und das ist wirklich auch eine Übung. Und das zweite ganz Wesentliche, was im Zen, glaube ich, gar nicht so gelehrt wird, was ich von woanders mir in einem anderen Kontext klar geworden ist. Wenn ich sage bei Anna, dann weiß dieser oder jener, wen ich meine. Nämlich mit mir selber Mitgefühl haben. Also zu dem kleinen Michele, der früher seine nicht richtig wahrgenommen worden ist, dem nicht vertraut worden ist und der das heute immer noch wieder will, wieder haben will, zu dem zu sagen, ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Was sie dir angetan haben als Kind, ist unter aller Sau. Aber das kriegst du nicht mehr. Das kriegst du nicht mehr. Ja. Nichts zu machen. Die zweite Fessel, wie es genannt wird, ist der Zweifel. Nämlich genau dieses an mir selber Zweifeln. Das macht ja der Kontrolleur dauernd. An mir selber Zweifeln. Ja. Und deswegen kann ich auch nie irgendeine Situation, so schön sie auch ist, wirklich so lassen, wie sie ist. Und einfach nur genießen. Entweder kommt ganz schnell die Angst, dass es gleich vorbei ist. Ja? Oder mein Kopf fängt an, die Situation zu beschreiben. Oh, wie schön, sagt es im Kopf. Und schon bist du aus dem unmittelbaren Erleben ja raus. Ne? So. Und wir kennen alle dieses Grundgefühl von Nicht-Geborgen-Sein. von Unsicherheit. Im Grunde, wenn man genau hinguckt, wenn du genau hinguckst, wirst du merken, also ich rede mal von mir, vielleicht ist es bei euch nicht so, ich habe vor jeder neuen Situation Angst. Jede neue Situation macht Angst und setzt einen Prozess in Gang, den beschreibe ich jetzt nicht zum 10. Mal oder 15. Mal, dass ich die Situation versuche zu taxieren und mein Verhältnis zu der Situation zu taxieren. Nicht? Also gut, mein Beispiel, es kommt jemand zur Tür rein, den du, sagen wir mal, gar nicht kennst. Ja? Was passiert? Ich taxiere den. Nicht? Versuche ihn einzuschätzen. Was ist das für ein Typ? Und wenn ich ihn nicht kenne, dann geht das natürlich danach, wie ist er angezogen, wie ist sein Gesichtsausdruck, ja, wie geht er, wie bewegt er sich, welche Selbstsicherheit strahlt er aus oder vielleicht sogar Aggression oder vielleicht auch Ruhe und Gelassenheit. Versuche ihn einzuschätzen, zu taxieren, taxiere mich selber gleichzeitig auch ein, so in welchem Zustand bin ich gerade, damit ich mit ihm gefahrlos Kontakt machen kann oder vermeiden, lieber vermeiden. Ja. Und das machen wir bei jeder kleinsten Situation, ohne dass wir es merken, läuft das ab. Ja. Existenzangst. Und wie ich gestern auch schon sagte, oder in dem, ich habe von Paul Debes seine Beschreibung gelesen über diese diese Fesseln, der sagt dann, eigentlich bei allen, die hinterher auch kommen, wird immer weniger, wenn mein Persönlichkeitsglaube sich mehr und mehr auflöst, wenn ich davon immer mehr loskomme. Eigentlich ist sozusagen dieser Persönlichkeitsglaube, der Glaube an ein Selbst, das Grundübel. Die dritte Fessel ist Hängen an Riten und Regeln, so wird es immer übersetzt oder meistens ganz häufig übersetzt. Hängen an Riten und Regeln. Wir haben mal ein klasse Session in Bomte gemacht. Martin war Chiki und wir haben verabredet, dass wir uns nicht an die üblichen Zeiten halten. Und von Tag zu Tag blieb ich, das Essen war mal eine halbe Stunde später und mal eine Stunde früher und nachmittags wurde plötzlich spazieren gegangen statt Samu und so. Was das ausgelöst hat, welche Rückmeldung ich da zum Teil gekriegt habe, das hat eine solche Aggression gemacht, ja, und so eine Wut, ja, unglaublich, ja. Das war total spannend. Das war was Gutes. Ich hätte es vielleicht nicht erzählen sollen, aber vielleicht machen wir das nochmal. Es wird das Gleiche passieren wieder. Ja. Wo man dann einfach merkt, wie sehr man darauf fixiert ist, dass so ein Ablauf wie heute bei einem Session, dass der einfach so ist, so bleibt. Ja, so. Man genau weiß, um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Ja. Ist ja allein schon eine Irritation, wenn man nachmittags jetzt immer nicht weiß, ja, wie lange ist die Mittagspause oder Samu dann, ja, nicht? Wenn er dann ganz plötzlich ankommt und sagt, nee, jetzt ist Schluss, jetzt wird gleich wieder gesessen oder so. Ist auch eine Irritation. Ist aber noch eine leichte, dicke, es geht noch. Ne? Aber also nicht offen sein, einfach für alles Neue. Das Hängen, Geborgenheit suchen in den Gewohnheiten, in dem Bekannten, in Riten und Regeln. Oder schlimmer noch, also was ganz verborgen ja immer noch ist, ihr kennt die Geschichten, ich glaube nicht an Horoskop, aber ich lese es trotzdem. Ne? dass man doch so ganz unterschwellig immer noch so, dass so einen leisen Glauben daran hat, dass bestimmte Riten, bestimmte Handlungen, ja, weiß ich was, ob jetzt Gebete oder sich da vor den, dieser Blechfigur hier da verbeugen oder sowas, dass man da Hilfe bekommen kann für seine Probleme, ja, Unterstützung bekommen kann. Wenn man sowas macht, dann, also die, ich sage ja immer, die Regeln, die Riten, die wir hier machen, nicht? Jeder, der neu hier reinkommt, der langt sich ja an den Kopf erstmal, nicht? Und denkt, bin ich hier in der schwarzen Messe? Das sind halt, wenn man das wirklich als geschicktes Mittel begreift, nach dem Motto, es macht etwas mit mir, wenn ich mich sorgsam, aufmerksam, wenn ich zur Tür hier reinkomme, verbeuge. Nicht einfach so und los, ja? Sondern wirklich ganz sorgsam, aufmerksam verbeuge. Das macht was mit mir. Und das ist ein Effekt, pavlovischer Hund, kennt der bedingte Reflex, das nutze ich aus für mich. Das ist der Sinn unserer ganzen Regeln und Riten. Wie lieb die euch geworden sind, oder also euch meine ich jetzt nicht persönlich, weil das war vor 5, 6 Jahren oder irgendwann, als ich mal ernsthaft hier eine Debatte angestoßen habe, diesen ganzen Zen und Brimborium, was wir hier machen, von den Klamotten bis zu verschiedenen Riten hier mit Verbeugungen oder sonst was mal sein zu lassen, könnten wir doch abschaffen. Ne? Es gibt ja Zen-Gruppen, wo das nicht so ist, die das nicht machen. Ne? Das hat auch Ärger gemacht und dann habe ich aufgegeben. Ne? Es gibt dann im Theravada-Buddhismus, von dem ja diese 10 Fesseln oder Verstrickungen, wo sie formuliert werden, gibt es dann ja sowas wie Stufen, dass zum Beispiel hier jetzt gesagt wird, wer also diesen Persönlichkeitsglauben, den Zweifel und das Hängen an Riten und Regeln weitgehend, nicht vollständig, weitgehend doch überwunden hat, der wird ein in den Strom eingetretener, ein Sotapanna oder Shotapanna, in den Strom eintreten, wo man dann sagen kann oder sagt, den hat es so gepackt, der ist so überzeugt und auch durch die eigene Erfahrung und Erleben, der ist so gepackt, der geht den Weg weiter. Das heißt nicht, der ist in den Strom eingetreten, der fällt nicht mehr zurück. Ja. In die alten Verstrickungen und Irrtümer. Mit den Worten von Rinzai würde ich sagen, der hat den wahren Menschen entdeckt. Der hat den wahren Menschen entdeckt. Und zwar so hinreichend oder so klar, dieses Gewahrsein, dass ihm tatsächlich bei all den Wünschen und all den Verstrickungen und all den Anhaftungen, die immer noch auftauchen, eigentlich immer gleich die, zumindest die Frage in den Sinn kommt, lohnt es sich eigentlich, sich daran zu hängen? Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Und der immer mehr in der Lage ist, dann wirklich klar zu entscheiden. Brauche ich das jetzt? Brauche ich ein Motorrad oder brauche ich keins? Ich brauche keins, aber ist geil. Aber ist eine klare Entscheidung, nicht? Die nächsten mache ich kurz, weil ich glaube, da muss man auch gar nicht viel erklären dazu, nicht? Das nächste, vierte ist Verstrickung, vierte Fessel ist Sinneslust oder Gier. Die fünfte ist Hass. Nicht haben wollen. Das sechste ist, naja, da muss man dann schon ein bisschen was dazu sagen, Begehren nach Feinkörperlichkeit. Das heißt eigentlich, da wird immer ganz gerne Bezug genommen auf die Jhanas, die ersten 4 Jhanas, nämlich Begehren nach guten, schönen Gefühlen heißt das. Also Begehren nach schönen Gefühlen. Nicht? Das heißt, das Streben ist nicht mehr nach Dingen. So, also Sagen wir so jemand wird nicht mehr den Irrtum eingehen, dass er denkt, wenn ich mir jetzt eine neue Jacke kaufe, eine schöne, ja, dann macht mich das glücklich. Der weiß ganz genau, ja, okay, das freut einen erst einmal und so weiter, aber das ist dann schnell wieder vorbei. Nicht? Oder bei einer neuen Frisur. Noch schneller, weil sie ja wieder wächst. Nicht? Also Gefühle. Oder dann das siebte ist Begehren nach Unkörperlichkeit. Das bezieht man dann auf das fünfte bis achte Jhanas. Ja. Also ich sag mal, spirituelle, ganz pauschal, spirituelle schöne Erlebnisse. Ja, so ein schönes Samadhi-Erlebnis mal. Ja, wo man so ein Einheitserlebnis mal hat. Nicht? So wirklich da sitzt, ganz plötzlich überkommt das Bewusstsein, so ein Schlag oder irgendwas und du siehst die Welt. Ich habe das mal beschrieben mit, als ich das erlebt habe, so, ob man das jetzt ein Satori nennt oder nicht, ist völlig egal. Nicht? Du, pl ganz plötzlich siehst du, ich bin spazieren gegangen, das war in Dings, in Steierberg, und mitten auf dem Feld, am Waldrand, ganz plötzlich ist für mich so, die Welt ist dreidimensional und bunt. So, als hätte ich sie vorher nur schwarz-weiß und zweidimensional immer erlebt. Ja? Mit einer unglaublichen Intensität. Ja? Und wenn man sowas erlebt hat mal, dann möchte man das jetzt gerne wiederhaben. Nicht? Aber die Erfahrung ist, wenn ich das wiederhaben will, solange ich das wiederhaben will, kommt es nicht. Leider. Das achte ist Eingebildetheit. Das neunte Aufgeregtheit und das zehnte Unwissenheit. Und wer alles dieses aufgelöst hat, die Anhaftung daran wirklich aufgelöst hat, der wird Arhat genannt. Und ich stelle mir einen Arhat genauso vor, wie das Lama Lyndrup jetzt hier ist nicht nochmal beschrieben hat. Nichts Großartigeres, groß Besonderes, irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Das kann sein, aber das ist doch völlig uninteressant. Genauso wie ein Bodhisattva. Ja, dann mal los, ne?